Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie Radio Rheinwelle auf 92,5 MHz UKW oder auf www.radio-rheinwelle.de eingeschaltet haben. Sie hören jetzt bis 18 Uhr eine Sendung des Rosa-Luxemburg-Clubs Wiesbaden. Mein Name ist Michael Forsbohm. Wir senden gegen den Strom. Dieses Motto von Radio Rheinwelle greifen wir auch in dieser Sendung auf. Unser Thema heute: Wachstum um jeden Preis, das Projekt Ostfeld Kalkofen. Wachstum ist für die Wirtschaftsverbände und ihre Lobby die Zauberformel, mit der sich sowohl Gewinne machen wie auch sozialpolitische Probleme lösen lassen. Wachstum ist für Menschen, die sich für den Schutz der Natur, der Umwelt und des Klimas einsetzen, ein Reizwort, bei dem sie genau hinhören. Um Wachstum drehte sich die Diskussion auch bei den Beratungen zum Klimaschutzgesetz 2019. Auf der einen Seite die Hoffnung auf unendliches Wachstum von Profiten und Vermögen, auf der anderen Seite die Sorge, dass wir uns so den Ast absägen, auf dem wir sitzen, dass profitorientiertes Wachstum den Klimawandel mit all seinen negativen Folgen begünstigt. Nach dem Motto "Wasch mich, aber mach mich nicht nass" kämpften die Wirtschaftsverbände und die notorischen Klimaschutzbremser in Union und FDP, so Joachim Wille in der Frankfurter Rundschau vom 30.04.21, im Gesetzgebungsverfahren 2019 um jede Tonne Kohlendioxid, die auszustoßen gesetzlich erlaubt bleibt. Gegen das Klimapaket, besser gesagt Klimapäckchen, das die Bundesregierung in Form des Klimaschutzgesetzes 2019 schnürte, hatten Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future, Greenpeace, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V., abgekürzt BUND, die Deutsche Umwelthilfe und German Watch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. In dem am 29. April 2021 verkündeten, einstimmig beschlossenen Urteil erklärte das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig. Es bemängelte, dass die Bundesregierung die Freiheitsrechte der jungen Generation aus den Augen verloren habe, indem sie bis 2030 so viel Ausstoß an Treibhausgasen zulasse, dass nach 2030 fast gar kein CO2 emittiert werden dürfe, um die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu halten. Die Bundesregierung bürde damit der jungen Generation einen Verzicht in allen Lebensbereichen auf, vor dem sie die Bevölkerung bis 2030 verschonen wolle. Am Telefon ist jetzt Moritz Tapp, Mitglied des Bundesvorstandes des Jugendverbandes des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V., der BUND Jugend. Herr Tapp, was sagen Sie zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29.04.2021?
Ja, also zunächst mal war ja schon seit einer Weile klar, dass es jetzt ganz radikalen Wandel braucht, um irgendwie die Klimakatastrophe aufzuhalten. Dafür stehen wir auch als Bundjugend schon seit über 30 Jahren ein. Was bisher das Problem war, dass die Regierung davon vollkommen unbeeindruckt ist, weiter ihre bisherigen Schienen gefahren ist, weiter in den Kapitalismus über alles stellt und damit die Unternehmensprofite letztendlich höher priorisiert als die Leben ihrer eigenen Bevölkerung. Das sehen wir an aktuellen Beispielen wie dem Kohleausstieg, der einfach auf 2038 rausgeschoben wird. Das sehen wir daran, dass Flüchtende auf dem Mittelmeer weiterhin ertrinken, während wir letztendlich die Möglichkeit hätten, diese Menschen aufzunehmen. Wir erkennen nicht an, dass wir Mitverursacher in dieser Fluchtursache sind und schieben diese Lasten, die wir verursachen, auf andere Menschen ab. Was jetzt passiert ist, dass Bundesverfassungsgericht zeigt, dass wir nicht nur wissenschaftlich legitimiert sind und auf unserer wissenschaftlichen Basis Recht haben, sondern dass wir letztendlich auch im Rechtsstaat dem, was die Bundesregierung so sehr liebt, Recht bekommen. Das Bundesverfassungsgericht sagt uns, wir haben nicht nur wissenschaftlich Recht, wir haben auch juristisch Recht. Wir haben einen Anspruch darauf, auch in Zukunft unversehrt leben zu dürfen. Und wir haben einen Anspruch auf eine eigene Zukunft. Das ist natürlich jetzt gerade für uns als junge Generation, die schon seit so vielen Jahren auf der Straße stehen, ein massiver Rückenwind. Bisher haben wir immer dagegen gekämpft, dass der Staat uns Unrecht gibt, dass wir für unsere Aktionen, für unseren Protest letztendlich unterdrückt wurden. Und jetzt hat das erste Mal das höchste Gericht entschieden, dass wir mit unseren Anliegen durchaus Recht haben und die Regierung nachbessern muss, weil es einfach ungerecht ist. Das ist für uns alle in der Klimagerechtigkeitsbewegung, glaube ich, ein unglaublich kraftvoller Moment. Er gibt uns jede Menge Momentum für die Zukunft, einfach weil wir wir haben dieses Urteil, auf das wir immer wieder zurückgreifen können. Wir haben diese Rückendeckung jetzt sozusagen durch unseren Staat. Und wir können immer wieder darauf verweisen, dass wir an dieser Stelle Recht haben und dass wir Recht bekommen haben und dass wir unser Recht einfordern werden.
Ja, vielen Dank. Könnten Sie vielleicht 2 bis 3 wichtige praktische Konsequenzen aus diesem Urteil formulieren?
Also ich denke, die wichtigste praktische Konsequenz ist, dass die Bundesregierung jetzt dazu verpflichtet ist, ihr Klimaschutzgesetz nachzubessern. Das bedeutet, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, Druck auszuüben, härtere Maßnahmen gegen den Klimawandel, gegen die Klimakatastrophe zu fordern. Und das können wir in unserem Protest auf den Straßen beziehungsweise auch in unseren politischen Maßnahmen, die wir dagegen auffahren, einfach toll aufgreifen, dass es eben jetzt diesen rechtlichen Anspruch darauf gibt, dass dieses Klimaschutzgesetz härter ausfällt. Ich denke, das ist die erste und offensichtlichste Konsequenz. Dann hat das Ganze aber noch weitreichende Folgen, denn es waren auch Menschen aus dem globalen Süden an dieser Klage beteiligt, die eben jetzt schon an den Folgen unseres Klimawandels leiden. Und wir wissen alle, dass im globalen Süden jetzt schon Menschen an den Folgen unseres Handelns und unseres ungebremsten Konsums sterben. Und Menschen aus dem globalen Süden waren an dieser Klage beteiligt, haben ebenfalls teilweise Recht bekommen. Das macht jetzt den Weg dafür frei, dass sich noch wesentlich mehr Menschen aus Ländern des globalen Südens melden und ebenfalls gegen unseren Staat klagen, sich ihr Recht einfordern, nämlich, dass wir endlich Verantwortung dafür übernehmen, was wir durch unser Handeln, durch unseren ungebremsten Konsum, durch unsere Kohlenstoffemissionen, Carbondioxid-Äquivalente, die wir emittieren, verursachen. Dadurch haben jetzt Menschen aus dem globalen Süden erstmals die Chance und haben sozusagen ein Paradebeispiel dafür, dass sie Recht bekommen können und können ebenfalls ihre Rechte jetzt bei unserer Bundesregierung einklagen. Ich denke, das ist ein weiterer großer Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg hin zu globaler Gerechtigkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Tapp. Sie zeigen hier einen Gedanken auf, den wir in dieser Sendung auch weiter verfolgen werden, nämlich global denken, lokal handeln. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview und noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei Ihren Bemühungen um globale Klimagerechtigkeit. Dankeschön.
Vielen lieben Dank Ihnen.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen jetzt weiter mit ein bisschen Musik. Danach kommt Sabine Maritzen zu Wort. Sie ist eine der Sprecherinnen der Aktionsgemeinschaft Erhaltet Ostfeld Kalkofen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben Radio Rheinwelle eingeschaltet und hören die Sendung des Rosa-Luxemburg-Clubs Wiesbaden mit Michael Forsbohm am Mikrofon. Bis vor wenigen Jahren wussten nur wenige besonders Ortskundige, wo die Gemarkungen Ostfeld und Kalkofen liegen. Es sind laufend mehr geworden, seitdem Wiesbadener Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen Anregungen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft aufgegriffen haben, Ostfeld und Kalkofen zu bebauen. Auch die Wiesbadener SPD und einige Politikerinnen der Grünen wollen im Osten der Stadt ein neues Wohn- und Gewerbegebiet auf der grünen Wiese bauen lassen. In der SPD und bei den Grünen wachsen jedoch Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Bauprojekts. Mit unserer heutigen Sendung wollen wir dazu beitragen, die Kenntnisse über das Projekt Ostfeld-Kalkofen zu vertiefen. Das Gebiet Ostfeld-Kalkofen liegt zwischen Erbenheim im Norden und Mainz-Kastell im Süden. Es ist umschlossen von der A66, der Bölkestraße, der A671 und grenzt im Westen an das Betriebsgelände der Firma Dückehoff, an die Deponie und die Betriebe der Wiesbadener Abfallwirtschaft, zu denen in absehbarer Zeit noch eine Müllverbrennungsanlage hinzukommen wird. Im Nordwesten schließt sich das Gelände der US Army mit dem Erbenheimer Militärflughafen, der Airbase, an. Erreichbar ist das Gebiet Ostfeld-Kalkofen einzig und allein über die B455, die Bölkestraße. Markantester Punkt ist der weiß gestrichene Turm, die Erbenheimer Warte. Bisher wohnen etwa 80 Familien in dem angrenzenden Wohngebiet Fort Bieler entlang der alten Bölkestraße. Ansonsten wird das Gebiet Ostfeld-Kalkofen rein landwirtschaftlich genutzt, mit Getreidefeldern, soweit das Auge reicht. In Biotopen, zum Beispiel dem ehemaligen Steinbruch Kalkofen, hat sich eine artenreiche und schützenswerte Fauna und Flora angesiedelt. Am Telefon begrüße ich jetzt Sabine Maritzen, eine der Sprecherinnen der Aktionsgemeinschaft Erhaltet Ostfeld-Kalkofen. Frau Maritzen, Sie sprachen am vergangenen Freitag, dem 30. April, auf einer Kundgebung gegen die Bebauung von Ostfeld und Kalkofen und führten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über das Gelände. Bitte sagen Sie unseren Hörerinnen und Hörern, was hat Sie bewogen, seit Jahren Aufklärungsarbeit über die Bebauungspläne zu leisten, mit dem Ziel, das Gebiet Ostfeld-Kalkofen in seiner jetzigen Form zu erhalten?
Guten Tag, ich bin eine der Anwohnerinnen der Siedlung am Vorbieler und wir haben vor 20 Jahren schon einmal hier oben für die Natur gekämpft, uns eingesetzt. Es sollte damals ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden, das im Endeffekt gekippt wurde aus Klimagründen. 2017 wurde dann unsere Siedlung zu einer Informationsveranstaltung zu der Oskar-Ostfeld-Bebauung eingeladen. Und uns wurde erklärt, dass also all diese Beschränkungen, die vor 20 Jahren galten, heute kein Problem mehr wären. Und wir würden außerdem auch einen Bäcker und einen Metzger bekommen. Mit der Information waren wir nicht ganz zufrieden und haben uns in die Recherche begeben. Und in dieser Recherche sind wir auf eine Untersuchung vom Deutschen Wetterdienst gestoßen, die Klimprax-Studie Klimaanpassung in der Praxis. Und die hat genau dieses Gebiet, Ostfeld-Kalkofen, als eines von zwei großen Kaltluftentstehungsgebieten Wiesbadens ausgewiesen. Ostfeld-Kalkofen ist das Kaltluftentstehungsgebiet, das gesamt AKK und Mainz Innenstadt versorgt. Darüber hinaus hat sich gezeigt, was man vorher tatsächlich nicht wusste, dass aus dem Taunus zum Abend Richtung Nacht, also hauptsächlich Zeitraum zwischen 12 und 2 Uhr morgens bis in etwa 4 Uhr morgens riesige Kaltluftmassen aus dem Taunus herunterkommen, praktisch das Ostfeld überqueren und die gesamten südlich liegenden Stadtteile mit kalter Luft versorgen. Wir sprechen da immerhin von rund 125.000 Menschen. Also es ist nichts Banales. Wenn nun hier in diesem Gebiet 5- bis 6-stöckige Bebauung eingeplant wird, dann werden diese etwas 10 Kaltluftströme, die sich über den Boden entlang bewegen, mehr oder minder ausgebremst. Und uns war es nicht einleuchtend, dass das ohne Folge sein sollte. Und insofern haben wir uns dann ringsum mit anderen Bürgerinitiativen und Interessierten zusammengetan und haben Hände weg von OSKA, also Ostfeld Kalkofen, begründet. Ja, das war so mehr oder minder der Einstieg, und genau mit dieser Information sind wir seitdem halt auch in den Ortsbeiräten und in interessierten Gruppen unterwegs, weil wir einfach finden, in Zeiten des Klimawandels, der zunehmenden Erwärmung, kann eine Bebauung entlang der Rheinschiene, die sich am stärksten erwärmt von ganz Deutschland, die am stärksten von Trockenheit betroffen ist, kann eine Bebauung, die so massiv in das Klima eingreift und so viele Menschen betrifft, nicht einfach als gegeben angenommen werden, sondern muss grundlegend hinterfragt werden.
Dem stimme ich also unumwunden zu. Vielen Dank, Frau Maritzen. Ich würde sagen, wer sich heute nicht um Kaltluftentstehungsgebiete und Frischluftschneisen bei der Bauplanung kümmert, der gefährdet die Lebensqualität in Wiesbaden und in Mainz in der Zukunft durch zunehmende Erwärmung mit Temperaturen über 30 Grad am Tag und über 20 Grad in der Nacht in den zukünftigen Sommern. Aber es geht bei Ostfeld und Kalkofen auch um die Böden, um die Wasserläufe und die Tiere. Was geschieht mit denen, wenn, wie geplant, gebaut wird?
Diese Region Ostfeld-Kalkofen umfasst ein Gebiet von 450 Hektar. Das ist also in etwa die Hälfte der gesamten Bemarkung Kastell. In diesem Bereich haben wir große Ackerflächen. Diese Ackerflächen produzieren nicht nur Nahrung, sondern sie sind ganz aktive Sauerstoffproduzenten und binden CO2. Darüber hinaus sind es Flächen, in denen Wasser versickert. Wir haben darunter ein mehretagiges Kalksandsteingebilde, in dem Wasser versickert, und in Quellen mündet, die zum Beispiel in dem kleinen Naturpark Zyperus austreten. Dort ist eine Teichlandschaft mit absolut seltenen, auf der roten Liste stehenden Tierarten, Molchen, verschiedene Fische, wir haben sehr viele Libellen, und all diese Tierarten werden natürlich nicht mehr umgesiedelt werden können, wenn die Quellen versiegen. Darüber hinaus wird dieser landschaftliche Bereich von 5 Biotopen eingekreist. Also wir haben außer diesem alten Kalkofenabbaugebiet, das heute wirklich ein ganz besonderes Biotop geworden ist, weil man es einfach in Frieden gelassen hat, haben wir die wiederbegrünten, den Sandabbau von dem Dückerhoff-Steinbruch, in dem hat sich ein großer Teich gebildet mit seltenen Libellen, Orchideenarten. Wir haben jede Menge Fledermäuse. Wenn wir weitergehen, runter zum Zyperus, wie gesagt, dieses Kleinod, ein wunderschöner kleiner Naturpark, der von ganz vielen Idealisten gepflegt wird. Und weiter Petersberg, ein Grünstreifen mit einigen Bäumen, wo sich halt wirklich auch relativ seltene Greifvögel angesiedelt haben. Also wir haben den schwarzen Milan, wir haben Bussarde, wir haben Falken und nicht zuletzt das Porbieler Wäldchen, ein geschütztes Naturdenkmal mit Unmengen an mittlerweile wirklich seltenen Vogelarten. Man hat leicht den Blick auf die Natur und sagt, ach, da ist ja nur industriell genutztes Ackerbereiche. So ist es nicht. Durch diese Biotope haben wir das Zuhause für 100 Arten, 10 davon auf der roten Liste. Wir haben in all den Ackerflächen die mittlerweile vom Aussterben bedrohte Feldlerche in sehr vielen Populationen. Durch die Vernetzung über die Ackerflächen haben wir die Möglichkeit für diese Tiere, ihre natürliche Wanderung vorzunehmen und natürlich immer noch Nahrung zu finden. Werden diese geschützten Vernetzungswege zerstört durch die Bebauung, werden diese Arten nicht überleben können. Das kann man nicht schönreden, da braucht man auch keine Öko-Ausgleichspunkte irgendwo in der Wetterau dafür ausweisen. Das ist die schlimmste Art von Greenwashing. Und jeder, der sich dafür einsetzt, sollte sich überlegen, vor welchen Karren er sich spannen lässt. So viel zu der Natur. Bei all dem bitte nicht vergessen, das Gebiet Ostfeld-Kalkofen ist von 3 Hauptverkehrsadern eingerahmt. Wir bekommen eine Müllverbrennungsanlage. Wir haben im Süden Infrasurf, den Industriepark und eine Zementproduktionsfirma. Wir haben also jede Menge Bereiche, die sehr starke luftbelastende Stoffe freisetzen. Wird die natürliche Klimaanlage, die das Ostfeld darstellt, zerstört, bleiben all diese Schadstoffe stehen. Und wie sich das auf die Gesundheit der Menschen auswirkt, weiß man mittlerweile in allen Bereichen. Nicht zu vergessen der Lärm, der damit einhergeht, durchaus auch von der amerikanischen Airbase ausgehend. All das wird sich deutlich potenzieren, wenn wir einen Betonklotz in die Mitte setzen, der Luftströmungen und auch Schallströmungen deutlich reflektiert und verstärken wird.
Ja, also vielen Dank, das war ja wirklich sehr inhaltsreich. Dazu fällt mir ein Wahlspruch der amerikanischen Umweltbewegung aus den 1970er Jahren ein. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Und ich möchte hinzufügen, wer sich heute für Artenschutz global einsetzt, der kann auch lokal, kurz vor den Toren von Wiesbaden im Osten, damit beginnen. Aber ich habe noch eine Frage zum Schluss an Sie. Es sollen dort dann doch, wie Sie sagten, Betonklotz 5 bis 6-stöckig. Was soll denn da an Wohnungen, an Gewerbegebiet entstehen?
Geplant sind Wohnungen hochverdichtet auf circa 60 Hektar für ungefähr 12.000 Menschen. Das heißt, wir müssen, wenn wir das auf einen solchen Bereich komprimieren wollen, in eine Blockbebauung gehen, die 5 bis 6-stöckig ist. Es sind im Norden die Ansiedlung vom BKA mit ungefähr 7.500 Arbeitsplätzen auf 38 Hektar vorgesehen. Im Süden war ein Gewerbegebiet über 50 Hektar für auch circa 7.000 Arbeitsplätze geplant. Das ist im Moment so ein bisschen, es wird nicht weiter kommuniziert. Ob es de facto vom Tisch ist, wissen wir nicht. Alleine für das Wohngebiet geht man von Fahrzeugbewegungen von 19.000 Fahrten aus. Dabei sind jetzt noch nicht die Arbeitsplätze BKA oder möglicherweise Industriegebiet, möglicherweise Müllverbrennungsanlage und so weiter mit einkalkuliert. Auch die Airbase ist dabei aufzustocken, auch das wird mehr Verkehr bringen. All diese Fragen, es gibt kein schlüssiges Verkehrskonzept, es gibt keine Anbindung über den Schienennahverkehr, all das ist in der Schwebe. Und wir von Hände weg von Oskar sind der Ansicht, dass ein solches großes Projekt auf gar keinen Fall derart mit der heißen Nadel gestrickt werden darf. Und stellen immer mehr die Frage, ob ein Umgang mit Natur, der wirklich lebenssichernd sowohl für uns als auch für zukünftige Generationen ist. Es ist die Beatmung für die gesamte Region AKK und Mainz Innenstadt. Nicht zu vergessen Erbenheim, auch die hängen daran. Wenn wir diese zentrale Klimaanlage ausschalten, sollten wir uns überlegen, was passiert. Jeder kennt den Effekt, wenn Sie im Sommer im Auto sitzen, Sie halten an und Sie machen den Motor aus. Und jeder weiß, wie die Temperaturen ansteigen. Und wir bezweifeln schlicht und ergreifend, dass wir so mit Allgemeingut Stadt umgehen dürfen.
Ja, das war Sabine Maritzen. Vielen Dank, Frau Maritzen. Sie können sich auch gerne noch mit einem kleinen Satz von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ich danke Ihnen für das Zuhören. Ich danke Ihnen für das Interesse. Wir sind von Hände weg von Oskar und auch dem Bündnis Stadtklima der Ansicht, dass wir viel mehr interessierte, informierte, nachfragende und kritische Mitbürger brauchen.
Kann man sich weiter informieren im Internet?
Die gesamte Vernetzung für die Stadt Wiesbaden geht über das Bündnis Stadtklima.de.
Dankeschön, Sabine Maritzen. Am Telefon begrüße ich jetzt Hartmut Bohrer, Ortsvorsteher von Mainz-Kastell und Wiesbadener Stadtverordnete der Linken. Hallo Hartmut.
Hallo, guten Tag.
Da Hartmut und ich uns seit langem gut kennen, verwenden wir das Du im Interview. Morgen, am Freitag, dem 7. Mai, strebt Wiesbadens Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende in der Sitzung der Regionalversammlung Südhessen einen, Zitat, planungsrechtlichen Freibrief, Zitat Ende, so der BUND Hessen, an, damit die Stadt mit der Bauleitplanung auf dem Gebiet Ostfeld-Kalkofen beginnen kann. Den Zielvorgaben des Regionalplans Südhessen entsprechend wird das Ostfeld rein landwirtschaftlich genutzt. Wird von dieser Zielvorgabe in Richtung Bebauung abgewichen, verliert Wiesbaden ein großes Kaltluftentstehungsgebiet und eine für die Lebensqualität in Mainz, Mainz-Kastell und Mainz-Kostheim, Amöneburg und Biebrich unentbehrliche Frischluftschneise, ganz abgesehen von der Versiegelung von besten Ackerflächen und der Vernichtung von Biotopen, geschützter Tierarten. Es scheint, dass der Wunsch und die Wirklichkeit bei den Planern und Befürwortern des Bauprojekts Ostfeld-Kalkofen weit auseinanderliegen. Hartmut, welche Rechte stehen denn dem Projekt aus deiner Sicht entgegen?
Ja, neben dieser Notwendigkeit der Zielabweichung, dass die genehmigt wird durch die Regionalversammlung, besteht noch ein anderes Problem, dass diese Maßnahme ja als sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, SEM abgekürzt, durchgeführt werden soll, die auch die Enteignungsmöglichkeit vorsieht. Denn die gesamte Finanzierung ist so kalkuliert damit, dass die Grundstücke von den Landwirten und anderen Eigentümern sehr, sehr billig erworben werden können. Also für Ackerland 10 bis 12 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden muss für diesen sehr guten Boden, also einen sehr geringen Preis. Aber später diese Grundstücke abgegeben werden können an Investoren für über 1.000 Euro pro Quadratmeter. Und aus dieser Differenz, diesem Delta heraus, soll diese ganze Maßnahme finanziert werden. Und diese Möglichkeit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme setzt aber voraus, dass die Stadt für ihre gemeinen wirtschaftlichen Zwecke keine Alternativen hat, dass sie keine anderen Möglichkeiten hat, Wohnungen zu schaffen oder auch Gewerbe auszuweisen, sondern darauf angewiesen ist, auf diese spezielle Möglichkeit auch der Enteignungen. Und das muss sie natürlich auch vor Gericht entsprechend durchsetzen können, denn es sind dort 49 Landwirte betroffen und die werden bereits anwaltlich vertreten und es ist zu erwarten, dass wir dort ein Gerichtsverfahren durch mehrere Instanzen haben. Und ein springender Punkt dabei ist, dass eben mit deutlich weniger Geldeinsatz Wohnungen oder auch Gewerbe geschaffen werden kann an anderer Stelle, da dort ja die sämtliche Infrastruktur neu zu schaffen ist. Dort, wo jetzt Landschaftsschutzgebiet ist, gibt es ja nicht Straßen oder gar Schienentrassen. Also die gesamten Kosten der ÖPNV-Anbindung fehlen, außer den Haltestellen in diesem Gebiet. Aber die gesamten Trassen dorthin und von dort weg sind nicht in der Kostenrechnung drin. Das ist rechtlich korrekt, aber das muss beachtet werden natürlich für die Stadt, wenn sie eine Gesamtkalkulation aufstellt. Schon dieses Delta, was ich erwähnte, ist nach den Planern auf über 70 Millionen geschätzt. Und da sind eben der Autobahnanschluss und auch die ÖPNV-Anbindung ist da gar nicht drin enthalten. Und was auch diese Berechnung sehr fragwürdig macht, ob sie überhaupt so ausgeht, ist, dass absehbar mindestens ein Drittel überhaupt nicht bebaut werden kann von dem, was geplant ist, aufgrund der Nachbarschaft des Militärflughafens.
Ja, sehr interessant. Also zum einen gibt es da die Rechte der Bauern, die sich das Land nicht einfach wegnehmen lassen. Habe ich richtig gehört? 10 bis 12 Euro pro Quadratmeter?
Also für den guten Boden, für Wiesen nur ja. 1 Euro.
Ach, nur 1 ja. Euro dann. Und das will die Stadt dann weiterverkaufen an Investoren für 1.000 Euro.
Ja, so ist die Rechnung.
Das hört sich nach schreiendem Unrecht an und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in einem Rechtsstaat so einfach möglich ist. Aber städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, ich darf nochmal wiederholen, wenn keine Alternativen für Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung da sind. Wir kommen zu den Alternativen ganz zum Schluss des Gespräches, aber jetzt die Geschichte, dass wahrscheinlich ein Drittel dieser Planfläche gar nicht bebaut werden darf. Warum denn?
Ja, also der benachbarte Militärflughafen ist so nahe, dass die Einflugschneise oder Abflugschneise dieses Flughafens über dieses Baugebiet im Grunde weggeht oder ganz nah vorbeigeht. Das ist schon bei den Planern berücksichtigt, dass diese Flächen, die überhaupt nicht bebaut werden dürfen, die werden auch nicht bebaut. Aber aufgrund der Tatsache, dass dort auch Starrflügler fliegen, also nicht nur Hubschrauber, sondern eben gewöhnliche Flugzeuge, auch sehr schwere Flugzeuge sind Teil, ist dort ein Lärmschutzbereich vorzusehen und auch Lärmschutzmaßnahmen. Und das muss auch per Gutachten ermittelt werden, wie groß diese Lärmschutzzone sein muss. Das wird bis heute geleugnet, dass das notwendig ist, obwohl die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA, die dort die US-Armee vertritt, entsprechend auch an die Stadt Wiesbaden geschrieben hat, dass die US-Army davon ausgeht, wenn man ein Lärmgutachten anfertigt, wird es zum Ergebnis haben, dass diese Bebauung nicht so möglich ist, wie sie geplant ist. Und das wird einfach geleugnet bis heute, obwohl in allen städtischen Diskussionen mit der Öffentlichkeit, mit Mandatsträgerinnen immer wieder dieses Thema angesprochen wurde und sogar ein pensionierter Flugkapitän eine Berechnung angestellt hat, was es bedeuten würde für die Planung, dass eben ein Drittel dort wegfällt, wird einfach Augen zu und durch und es wird regelrecht geleugnet. Und das Zweite ist, neben diesem Problem durch den Starrflügler und Lärmproblem wird diese Fläche oder wurde bisher auch überflogen, diese Fläche Ostfeld, durch Helikopter, insbesondere durch Übungsflüge, die notwendig sind, damit die Piloten entsprechende Erfahrung haben, dann auch für weitere Einsätze. Diese Flugrouten wurde angekündigt im Dezember, dass sie verlegt werden, dass sie nicht mehr über Ostfeld gehen und dort den Bereich der zukünftigen Bebauung, sondern dass diese Flugrouten in stärkerem Maße über den Stadtteil Biebrich, also über große Wohnbebauung gehen. Bisher waren es ja nur diese 80 Familien, die auch im Sommer ihren Nachtschlaf geraubt bekamen durch die Übungsflüge. Die werden künftig über den Stadtteil Biebrich und im verstärkten Maße auch über Infrasurf gehen. Das ist jetzt schon ein großes Risiko für die Anlagen dort, weil dort große Mengen von Gefahrstoffen, von hochgiftigen, explosiven, leicht brennbaren Stoffen gelagert sind und diese Lagervorrichtungen nicht ausgelegt sind, so dass sie Flugzeugabstürze aushalten. Und deswegen gilt auch die Seveso-Richtlinie für das Infraserv-Gelände, genannt nach dem Ort in Italien, bei dem es eine riesige Umweltkatastrophe gegeben hat durch Explosionen und Brände von solchen Chemikalien. Und auch für dieses Gelände gilt, dass eben nicht so dicht bebaut werden darf. Und das wird jetzt in verstärktem Maße jetzt schon, Ostfeld ist ja noch gar nicht gebaut, durch die Verlegung ist das jetzt schon so. Im Jahre 2013 hat die Stadt Wiesbaden eine Risikostudie in Auftrag gegeben, was diese Überflug angeht. Und das Ergebnis damals von dem Institut war, dass man das gerade noch so akzeptieren kann, das Risiko, was natürlich relativ unwahrscheinlich ist, aber wenn es passiert, eine riesige Katastrophe ist, und dass man das gerade noch so tolerieren kann, aber auch Maßnahmen ergreifen muss, um das zu senken. Und dieses Risiko wird jetzt augenscheinlich deutlich gesteigert. Es wäre auch notwendig, diese Risikoanalyse für das Infraserv-Gelände nochmal zu erneuern. Denn wenn Ostfeld bebaut wird, bedeutet das ja, dass diese Helikopter dauerhaft nicht mehr so fliegen, wie sie bislang geflogen sind, sondern über dicht bewohntes Gebiet und über dieses Gebiet mit den Gefahrstoffen. Das ist ein ganz großes Problem für die Anlage der Bebauung in der unmittelbaren Nähe für den Militärflughafen.
Da kann ich nur sagen, vom Regen in die Traufe, das kann doch nicht Kommunalpolitik wollen, dass solche Gefahren in Kauf genommen werden. Und wir waren ja vielleicht, solange Trump im Amt war, der Meinung, dass die Amerikaner Europa verlassen und dass Trump ja entsprechende Signale gegeben hat, ist ja auch deutlich aufgenommen worden. Nun aber hat Biden gerade erklärt im letzten Monat, dass Amerika durchaus in Europa bleiben möchte und noch weitere 500 Soldaten, ich glaube, nach Wiesbaden verlegt werden. Stimmt das?
Ja, also man muss das immer sehr konkret sehen. Europa ist groß. Also die Frage, es gibt auch Stellen, wo Militär abgebaut wird, und es gibt auch in Deutschland Bereiche, wo Flächen frei werden. Aber speziell jetzt hier in Wiesbaden, wo ja das europäische Hauptquartier der US-Armee ist und wo durch eine Verlegung des Afrika-Korps, was bisher in Vicenza in Italien untergebracht war, nun da eine Synergie stattfindet, in dem eben dieses Hauptquartier für Europa und Asien zuständig ist in Wiesbaden, findet tatsächlich in der Wiesbaden jetzt zumindest absehbare Zeit ja eine weitere Konzentration von Soldaten und deren Familienangehörigen statt, was im Übrigen auch einen Bedarf an Wohnbebauung wiederum auslöst, wobei fraglich ist, ob das alles in den Wohngebieten der US-Armee befriedigt werden kann oder auch da der übrige Wohnmarkt tangiert ist. Also von daher auf jeden Fall haben wir da eine Zunahme. Auch ist angekündigt worden, dass die Helikopter verdoppelt werden, die dort fliegen werden, und entsprechend Piloten, die üben müssen. Das geht dann in Sommermonaten bis nachts um 2 Uhr, weil die bei Dunkelheit ja auch fliegen müssen und da muss es entsprechend dunkel sein. Und das geht dann über Monate Juni, Juli, immer nachts bis 2 Uhr sind diese Übungsflüge.
Also mir tun schon die Tiere leid, oder aber jetzt dort noch zu bauen, das wäre wirklich ein Schildbürgerstreich.
Ja, das, ich weiß jetzt nicht, ob der Artenschutz schon angesprochen wurde.
Ja, der wurde.
Ja, also was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, der jetzt die Bedeutung dieser Böden angeht im Landschaftsschutzgebiet. Wir haben ja in den letzten Jahren schon, weil eben die US-Armee das Hauptquartier hier eingerichtet hat, wurden also zig Hektar sind verloren gegangen der Landwirtschaft, die rund um den um diese Kaserne in Erdenheim bebaut wurden. Auch die Domäne Mechtelshausen musste dort Land abgeben und bekam dann eben Land, was von anderen Landwirten bewirtschaftet wurde, die da verdrängt wurden. Wir haben das große Gewerbegebiet Petersweg-Ost in Kastell, was gegenwärtig bebaut wird. Das sind fast 100 Hektar, die landwirtschaftlich genutzt wurden oder kleingärtnerisch, die jetzt alle bebaut werden. Der Prozess ist in vollem Gange. Also ist nicht einfach so, dass die Landwirte, die jetzt vielleicht da 10 oder 12 Euro pro Quadratmeter bekommen, ganz einfach halt woanders sich Flächen erwerben können, in der Nähe ihrer Betriebshöfe, sondern die kriegen allmählich Schwierigkeiten, wie sie da verdrängt werden. Und das handelt sich auch um sehr gute Böden. Das weiß man schon seit der Steinzeit. Es gibt dort 65 Bodendenkmale in diesem Gebiet, was bebaut werden soll. 65 Bodendenkmale aus der Steinzeit, der Bronzezeit, der Eisenzeit, der Römerzeit, der Frankenzeit, im frühen Mittelalter, weil diese Flächen immer wieder genutzt wurden und in den Böden dann entsprechende Überreste vorhanden sind, die menschlichen Siedlungen und auch Funde sind. Überhaupt ein interessantes Gebiet, denkmalmäßig. Dort befindet sich ja auch die Ruinen des Fort Bielers, eines Bodendenkmals von nationalem Rang. Es handelt sich um eine der letzten Festungsbauten im ausgehenden 19. Jahrhundert, was da vergraben ist, was nach den Planern der grüne Mittelpunkt des neuen Stadtteils werden soll, weil auch ein Wäldchen da angrenzt. Diese Fläche ist ja eine Fläche, die gesperrt ist, als Katastrophenschutzgebiet benutzt wird, und die Überreste dieses Forts sind verfüllt mit wahrscheinlich auch mit Kriegsmunition. Das ist ein Millionenprojekt, wenn man das beseitigen will alles und irgendwie dieses Areal nutzen will, ich sag mal als Freizeitfläche für die bis zu 12.000 Menschen, die ja da wohnen sollen, auf sehr engem Raum. Das ist auch nicht eingerechnet in diese Kostenkalkulation, diese Fläche irgendwie frei zu machen, die ja dann der Mittelpunkt wäre der Bebauung, die dort oben stattfinden soll. Und diese Bodendeckmäler würden natürlich unwiderruflich zerstört werden, wenn sie bebaut werden. Das ist natürlich wie immer, sie werden aufgenommen und dann wird der Boden umgegraben, Fundamente eingezogen und dann sind diese Bodendeckmäler unwiederbringlich zerstört. Also kann man auch nicht später dann nochmal wissenschaftlich irgendwie auswerten. Und das ist halt so auch ein Nebenaspekt. Also auch etwas, was man sich gut überlegen sollte. Und was auch dafür spricht, Flächen zu bebauen, die schon versiegelt sind, die schon asphaltiert sind, wo es ein ökologischer Gewinn ist, dies zu bebauen. Und die wir ja nicht wenige in dieser Stadt haben. Und zum Teil werden die ja auch jetzt gebaut. Es wird ja viel gebaut in Mainz-Kastell, Mainz-Kostheim, das American Arms Hotel in der Innenstadt, was ja auch eine Konversionsfläche ist. Also wird relativ viel gebaut. Leider viel zu wenig entstehen dort Wohnungen, die bezahlbar sind, weil eben nicht entsprechend Geld eingesetzt wird.
Kommen wir mal zur Verkehrssituation. Es hieß, bevor die Citybahn durch ein Bürgerbegehren, Bürgerbefragung abgelehnt wurde, ohne Citybahn kein Ostfeld. Jetzt kommt die Citybahn nicht, das Ostfeld aber schon. Wie ist denn verkehrsmäßig das Ostfeld und Kalkofen als Bebauungsgebiet einzuschätzen?
Ja, also da wurden verschiedene Meinungen ausgetauscht, aber es ist so, es gab ja auch wissenschaftliche Äußerungen dazu von Professoren, die das eben sehr gut dargelegt haben. Soll es tatsächlich ein autofreies Wohngebiet sein, dann hätte sogar die Citybahn, die Schienenanbindung als erstes erstellt werden müssen, damit die Menschen, die dorthin ziehen, eine Sicherheit haben. Ich brauche kein Auto, ich bin angebunden, schnell mit der Schiene, mit dem Bus gut angebunden. Und jetzt ist ja klar, dass wenn überhaupt irgendwann in ferner Zukunft auf absehbare Zeit keine Schienenanbindung sein wird und die einzige Anbindung ist immer über diese B455, die Bundesstraße, die im Grunde von Nauroth kommend an Bierstadt vorbei, Erbenheim vorbei, an verschiedenen Stellen in dem Berufsverkehr völlig überlastet ist und so auch in diesem Bereich bereits auf dem Weg zur Rheinbrücke nach Mainz völlig überlastet ist, riesige Staus immer gibt. Und auf diese Bundesstraße wird eben der gesamte nördliche Verkehr dieses bebauten Bereichs soll dorthin geführt werden. Ein Verkehrsgutachten geht davon aus, dass schon bei 10.000 Einwohnern täglich 19.000 zusätzlich zusätzliche Kfz-Fahrten entstehen, die auf diese Bundesstraße geführt werden, beziehungsweise im Süden im Grunde auch auf Straßen, die letztlich alle zur Heusbrücke dann führen. Es gibt nur diese beiden Richtungen und es gibt da in der Tat dazu keine Alternativen. Also selbst die Bewegung durch das Gewerbegebiet. Auf der einen Seite geht es immer in das Nadelöhr in Richtung Rheinbrücke, Heusbrücke und auf der anderen Seite in die sehr stark belastete Bundesstraße, weswegen auch das Regierungspräsidium sagt, eine Voraussetzung jetzt ist, dass die Autobahn zwischen Erbenheim und Wiesbadener Kreuz achtspurig ausgebaut ist und dass die Autobahn zwischen Erbenheim und Schiersteiner Kreuz sechsspurig ausgebaut ist. Also das wäre die Voraussetzung für dieses Wohngebiet. Und dann weiß man schon etwas über die zeitliche Dimension, dass das nichts damit werden wird, wie geplant im Jahre 2026 dort den ersten Spatenstich zu machen und 2028 die Wohnung beziehen zu lassen, also in 8 Jahren Wohnungen dort zu haben, sondern diese Baumaßnahmen natürlich, wir sehen es an der Schiersteiner Brücke, an der Salzbachtalbrücke, was diese Bauwerke, welche Zeit die in Anspruch nehmen, insbesondere weil sie ja nicht einfach gesperrt werden können, sondern weil sie weiterhin befahren werden. Da werden dann immer nur Teilspuren erstellt und die anderen müssen ja verengt befahren werden. Und wenn das alles fertig sein soll vorher, dann rückt das in weite Zukunft und ist natürlich auch nur eine Anbindung für den motorisierten Individualverkehr. Und wir haben noch gar nicht das Problem gelöst mit den Bussen. Es gibt die Bölkestraße wird gerade verbreitert auf über Vierspurigkeit. Da ist noch nicht mal eine Busspur vorgesehen. Das heißt, der Bus steht vom Ostfeld, von vor Bieler kommen, steht er im Stau mit allen anderen Autos. Und selbst durch die Verbreiterung kann er 500 Meter kann er ganz gut fahren. Und dann steht er eben wieder im Stau auf dem Weg in Richtung Rheinbrücke nach Mainz, weil da nämlich nichts verbreitert werden kann. Das ist ja bebaut alles.
Ich komme jetzt zum nächsten Thema. Denn es wird ja immer davon gesprochen, dass in Wiesbaden große Wohnungsnot vor allen Dingen an bezahlbarem Wohnraum ist. Das Amt für Soziale Arbeit verwaltet seit Jahren einen bestehenden Dauerstau von ca. 3000 Anträgen für eine Sozialwohnung in der Stadt. Können denn Tausende von Wohnungssuchenden jetzt aufatmen, wenn auf dem Ostfeld gebaut wird?
Naja, das Kernproblem ist jetzt eigentlich nicht, dass man mehr Wohnungen bauen müsste. Also vielleicht in gewissem Maße muss man auch mehr Wohnungen bauen, muss man ja doch auch alte Wohnungen ersetzen durch neue. Das große Problem ist dort, wo gebaut wird, dass eben nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz als Sozialwohnungen nutzbar ist dann, weil Sozialwohnungen werden im Grunde nicht gebaut. Da werden Wohnungen gebaut und Sozialwohnungen werden sie dadurch, dass dort Fördermittel fließen von Bund, Land, von der Kommune, also entweder zinslose Darlehen oder Direktzuschüsse. Nur so lassen sich dann diese Sozialmieten von 6,80 Euro oder 8,70 Euro, gibt also zwei Kategorien für Geringverdiener und für Menschen, die etwas mehr verdienen, nur so lassen sich diese Kaltmieten erreichen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft sagt selbst, wenn wir neu bauen, müssen wir 10, 11 Euro pro Quadratmeter nehmen. Billiger kann man nicht bauen angesichts der Bodenpreise und der Baupreise. Billiger geht es nicht. Also wenn man eine Kaltmiete haben möchte, die darunter liegt, geht das nur mit öffentlichen Zuschüssen. Und die sind in der Vergangenheit und bis heute viel zu gering. Auch heute haben wir Bauflächen, wo nur 15-20% entsprechend gefördert werden oder sogar stadteigene Flächen, die weit entfernt sind von den 50%, die wir mittlerweile haben als Anteil in der Bevölkerung, die berechtigt sind im Grunde, eine solche Sozialwohnung zu beziehen, zumindest dieser höheren Kategorie. Also die Einkommen hinken halt seit vielen Jahren der allgemeinen Preisentwicklung hinterher und die Mietbelastung inklusive der Nebenkosten auch noch wird immer höher für einen immer größeren Teil der Bevölkerung. Und im Grunde wäre notwendig, dass 50% von neuen Bauten, dass die eben auch geförderter Wohnraum sind, dass die Berechtigten eine Chance haben, so eine Wohnung zu erzielen. Und da, insbesondere dort, wo die Stadt selbst Eigentümer ist, zum Beispiel bei American Arms Hotel, Fläche, was jetzt Kaiserhof heißen soll, an der Frankfurter Straße, da ist also auch leider bei weitem nicht diese Chance, eben hier 50% geförderten Wohnraum zu schaffen, ausgeschöpft worden. Man baut dann lieber lukrative Villen oder Reihenhäuser, zum Beispiel auf den Eichen, das ist ja also ein ganz aktuelles Baugebiet, da werden jetzt auch dann 20% Reihenhäuschen drauf gebaut. Oder in Norgenstadt, im Hainweg haben wir das gehabt, Bierstadt Nord, das sind ja riesige Baugebiete, wo auch gebaut wird, aber es wird einfach für dieses Segment, wo der Bedarf am allerhöchsten ist, geförderter Wohnraum, das wird viel zu wenig gebaut. Man baut dann lieber eben auch für Schichten, die entsprechend sich das leisten können, Eigentumswohnungen oder hohe Mieten zahlen können. Die stehen nicht auf der Warteliste in Wiesbaden. Das sind halt Menschen, die Interesse haben, ins Rhein-Main-Gebiet zu ziehen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt in Wiesbaden arbeiten, aber halt dann durch die verkehrsmäßige Lage beim Ostfeld eben unmittelbar an Autobahnauffahrten dann sehr schnell mit dem Auto irgendwo hinkommen oder halt auch durch die schlechten Verkehrsverbindungen ins Umland es leid sind, jeden Tag anderthalb Stunden in zwei Richtungen fahren zu müssen, die dann sagen, okay, dann zahle ich lieber entsprechend hohe Miete, habe ich mehr Lebensqualität, brauche ich nicht viel hin und her fahren und bin direkt in der Stadt, ich kann es mir leisten.
Naja, also das heißt dann unterm Strich doch, dass der Bau von Wohnungen auf dem Ostfeld riesige Probleme in der Frage des Klima-, Natur- und Bodenschutzes hat, aber so eine Entlastung für den Wohnungsmarkt doch gar nicht bieten kann. Ich möchte mal ganz kurz die Klimabewegung Fridays for Future zitieren, die feststellt: Die Klimabewegung stuft das Bauvorhaben als starke Gefährdung für das städtische Klima ein und appelliert an die Stadtentwicklungsgesellschaft SEG und an die Stadtverordnetenversammlung, die Umsetzung des Projekts zu stoppen. Und die Fridays for Future fordern, für die Generierung von Wohnraum sollte stattdessen eine bereits versiegelte Fläche genutzt werden. Hartmut, wo gibt es denn in der Stadt noch weitere versiegelte Flächen, Flächen, die auch erschlossen sind, die bebaut werden können zum Wohl von Menschen, die eine Wohnung brauchen?
Also das Stadtplanungsamt gibt alljährlich so eine Zusammenstellung heraus. Die jüngste Zusammenstellung geht davon aus, dass wir Flächen haben. Da ist das Ostfeld nicht mitgerechnet und auch nicht dieses große Gelände, was militärisch genutzt ist, inmitten in Kastell, die Stolzstation. Das sind verschiedene kleinere Flächen, die es gibt, aber nicht ganz kleine, sondern es sind immer nur welche aufgeführt, schon mit, wo jeweils mindestens 30, 40 Wohnungen geschaffen werden. Und die, in Summe sind das Flächen für 12.500 Wohnungen. Und die allermeisten davon befinden sich auf Flächen, die bereits versiegelt sind, bebaut sind, wo es ein ökologischer Gewinn wäre, sie zu entsiegeln, sie zu bebauen und auch dort zu begrünen und damit auch viel günstiger zu sein als am Ostfeld, wo ich ja vorhin erwähnte, ein riesiges Defizit für die Stadt entsteht. Seien es 70 Millionen, seien es noch viel mehr, diese Millionen fehlen der Stadt, um Wohnungen zu bezuschussen, damit sie Sozialwohnungen werden. Oder auch damit Sozialbindungen, die vorhanden sind, wir haben ja große Wohngebiete in Krautgärten, Schelmengraben, die errichtet wurden als Sozialwohnungen, dass diese Bindungen verlängert werden und diese Wohnungen nicht dann nach 20, 25 Jahren aus der Sozialbindung fallen und auf den freien Wohnungsmarkt kommen. Also auch dort ist Geldeinsatz notwendig und am Ostfeld wird der Stadt Geld geraubt. Und wenn Fridays for Future da anspricht, auch die negativen Folgen solch einer Bebauung, das ist letztlich auch eine ökonomische Angelegenheit. Wenn wir für weitere Überhitzung sorgen in den dicht besiedelten Wohngebieten, dann müssen wir dort, wenn dort gebaut wird, überall auch Klimaanlagen bauen. Und diese Klimaanlagen müssen alle auch Jahr für Jahr im Schnitt dann länger laufen, weil die tropischen Temperaturen immer weiter zunehmen. Wir haben durch den Klimawandel ohnehin in den nächsten 20, 30 Jahren, selbst bei Gegensteuerung jetzt, eine Zunahme der Überhitzung im Sommer, der insbesondere auch der Nächte. Es wird, die Leute werden kränker werden, müssen behandelt werden. Das sind alles ökonomisch negative Folgen und zum Teil sind es auch Folgen, die die Stadt zu tragen hat. Wenn es eben städtische Bürogebäude sind, dann müssen die klimatisiert sein und das kostet Geld. Das kostet schon Investitionen und der laufende Betrieb. Und man kann das sagen, in den nächsten Jahren wird man gar keinen Neubau mehr machen können ohne Klimaanlage. Ja, wenn, und erst recht nicht, wenn jetzt Petersberg Ost gebaut wird, Ostfeld gebaut werden sollte, dann wird man auch in solchen Vororten wie Mainz-Kastell, Kostheim, Biebrich, Schierstein, wird man bei Neubauten immer entsprechend sie ausstatten müssen, damit sie die Überhitzung überhaupt erträglich ist, die Leute nicht umkippen.
Vielen Dank, Hartmut Bohrer, Ortsvorsteher von Mainz-Kastell und Stadtverordneter im Wiesbadener Stadtparlament für die Linke.